Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei wie immer der Timo und der Erich. Grüß euch beide.
Hallöche.
Hallo, grüß dich.
Schön, dass ihr dabei seid zu unserem ersten klitzekleinen Jubiläum. Wir haben nämlich heute, das weiß natürlich jeder, Episode 10, Freunde. Das ist ja schon auch mal ein klitzekleines Achievement.
Yay!
Das ist der Vorteil von diesem wöchentlichen Format. Man kann diese ganzen kleinen Jubiläen sehr schnell hintereinander feiern.
Sollten wir das tun heute Abend?
Ja, das sollten wir tun. Wir schicken uns Champagnerflaschen über WhatsApp. Ja, das klingt nach uns.
Ja, gut. Standard.
Ja, Standard. Es passiert ab und an. Dann lass uns doch mal zurückblicken auf die vergangene Woche. Da ist doch, obwohl wir ja in der Pause, in der schrecklich langen Pause, wo nichts passiert zwischen den Rennen sind, ist doch das eine oder andere tatsächlich doch passiert, oder?
Ja, wir hatten tatsächlich die Woche mal wieder echte News aus dem Formel-E-Umfeld, nämlich zum Brüssel-E-Prix. Also das haben die belgischen Medien ausgegraben. Offiziell kam noch nichts von der Formel-E, aber die belgischen Medien haben berichtet, dass der E-Prix von Brüssel jetzt an einer neuen Stelle stattfindet, nämlich rings um den Elisabeth-Park, also im Viertel Kökelberg. Und zwar nicht mehr jetzt am Atomium, also da, wo es ursprünglich geplant war mit dieser weltbekannten Sehenswürdigkeit, sondern eben weiter im Stadtzentrum.
Finden wir das jetzt gut?
Das ist die Frage. Mhm. Also die Strecke sieht ziemlich cool aus.
Ja, irgendjemand hat geschrieben, halt das habe ich schon mal gesehen, das ist das Empire State Building. So von der Silhouette her.
Ja, stimmt, passt auch. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen.
Ja.
Grundsätzlich ist es sicherlich gut, dass man noch weiter ins Zentrum gekommen ist, weil das Gelände um das Atomium rum ja schon ein bisschen weiter außerhalb liegt.
Mhm.
Und der Kurs an sich vom Layout her ist auch relativ vielversprechend. Also es sieht schon nach einer coolen Strecke aus. Und so geht die Formel E halt diesem Terminkonflikt mit diesem Musikfestival aus dem Weg. Also ich denke mal, dass das eine ganz gute Entscheidung war.
Mhm.
Vor allem ist es auch das Schöne, dass er Brüssel jetzt dann, ich hoffe, bald auch offiziell bestätigt wird, denn es gab ja doch immer wieder Gerüchte, dass aus finanziellen Gründen vielleicht der E-Prix ausfallen könnte. Also da gab es ja auch Schwierigkeiten und es wäre schön, wenn dieser belgische Grand Prix über die Bühne geht.
Ja, ich habe da auch schon seit längerem gehört, dass es eben, es kam ja von offizieller Seite nie irgendwas in die Richtung, es könnte nicht stattfinden, aber hinter den Kulissen hat man da schon ab und zu gehört, dass es Schwierigkeiten gibt bei der Organisation zwischen Formel E und den Verantwortlichen der Stadt aus Brüssel. Von daher sind wir jetzt mal froh, dass das Rennen, so wie es jetzt aussieht, wirklich stattfindet auch. Und ja, die Strecke sieht auch ganz gut aus. Du hast gerade schon die Form angesprochen der Strecke, da haben wir ja auf Facebook mal gefragt. Also wo hattest du das gehört mit dem Empire State Building?
Habe ich auf Twitter gesehen, glaube ich. Weiß ich nicht mehr.
Wir haben auf Facebook auch einige Kommentare dazu gekriegt. Ganz weit vorne das Kondom. Das war vielleicht auch ein bisschen geframed, weil wir ja in der Formulierung schon vorgegeben haben, wir schwanken zwischen Spritze und Kondom.
Ja.
Ansonsten haben wir hier Rakete, kurzes Schwert, Spritze, Eis am Stiel, auch ganz nett.
Ja.
Oder die Spitze eines Füllfederhalters. Also es waren kreative Vorschläge
dabei. So eine Baby-Milchflasche könnte es auch noch sein.
Ja, da kann man ja nochmal weiterdenken. Aber ich glaube, das ist insgesamt eine ganz gute Nachricht für die Formel E gewesen.
Ja.
Eines ist auch klar, an dem Wochenende wird eine Menge los sein in Brüssel. Eben wenn da dieses Musikfestival noch stattfindet. Also ich glaube, die Stadt wird gut gefüllt sein.
Vielleicht kommen ja sogar ein paar Festivalbesucher dann rüber zum Rennen. So allzu weit ist es ja auch nicht weg.
Mhm.
Schauen wir mal.
Ja, ist doch schön, wenn da richtig mal was los ist. Weiß nicht, wie viel in Brüssel normalerweise los ist, aber kann ich mir schon vorstellen, dass das einen ordentlichen Unterschied macht. Wenn du jetzt so mehrere große Ereignisse an einem Wochenende hast, ist natürlich dann schon auch eine Herausforderung.
Vielleicht kommt dann auch der eine oder andere Politiker von der EU, die haben ja da auch ihren Sitz dort und könnte mir schon gut vorstellen, dass der eine oder andere sich auf Einladung von AGAC sagt, ja, da schau ich mal vorbei, schauen wir das mal an.
Ja.
Apropos, vielleicht kommt ja auch Donald Trump.
Hey,
der hat
cool.
Nämlich, AGAC hat ja neulich schon mal, hatten wir ja auch einen Artikel zu, angedeutet, er würde gerne Trump nach New York einladen, um ihn mal vom Klimawandel zu überzeugen und da die Werte der Formel E so ein bisschen zu präsentieren. Und jetzt hat er gestern, war es glaube ich, auf LinkedIn ein Bild gepostet, also der AGAC selbst, dass er auf einer Konferenz war, zusammen Breakfast mit Trump. Wer weiß, vielleicht ging es da ja auch um die Formel E und die beiden haben sich tatsächlich mal austauschen können. Also,
das ist interessant.
Witziges Thema.
Man darf auch nicht vergessen, der Agar war ja früher auch Politiker in der EU, also der hat schon sein Netzwerk nach wie vor.
Ich denke auch, dass das einer der Hauptgründe ist, warum da in Brüssel gefahren wird. Ich meine, klar, wichtige Stadt und große europäische Stadt, aber ich denke mal, dass diese politischen Kontakte von ihm selbst da auch eine Rolle gespielt haben.
Da bin ich auch überzeugt davon, ja.
Ja, klingt schlüssig.
Ja, findet ihr das gut, dass sie in Brüssel fahren, oder hättet ihr euch in Europa eine andere Strecke gewünscht?
Oh, da bin ich ehrlich gesagt schon fast schmerzfrei. Solange wir einen deutschen E-Prix haben, bin ich erstmal zufrieden. Weiß nicht, wie der Timo das sieht.
Ja, also zum Glück ist es nicht so weit wie in der Formel 1, dass der deutsche E-Prix wegfällt. Ja. Brüssel ist eine ziemlich coole, attraktive Stadt, eine moderne Stadt und Multikulti. Ja. Also ich finde das gut, dass die da fahren. Natürlich gibt es auch noch ein paar andere Städte, wo wir gerne noch Rennen sehen würden. Ich werfe einfach mal Rom in den Raum, das wäre sicherlich auch eine geile Kulisse. Aber klar, Brüssel ist sicherlich eine coole Stadt.
Ja, ich denke auch, das passt da ganz gut hin.
Okay.
Dann gehen wir doch über zum nächsten Thema. Genau. Nahtlos hätte ich fast gesagt, aber es ist schon eher mit Naht jetzt hier, oder? Aber da geht es ums Geld. Da kennt der Timo sich besser aus als ich. Fang doch mal an.
Ja, es geht um Preisgelder, Ausschüttung und so weiter in der Formel E. Da haben die Kollegen von Current E einen Artikel die Woche zugebracht. Wir hatten ursprünglich auch schon in der ersten Saison mal Infos gekriegt aus internen Quellen, dass die Punkte einzeln prämiert werden. Damals hieß es 3.500 Euro und nach aktuellem Bericht jetzt, den wir aber nicht bestätigen können, wir wissen es ehrlich gesagt nicht und die Teams äußern sich auch nicht dazu, sollen es wohl 3.700 Euro sein. Und da hochgerechnet haben wir eine Tabelle jetzt seit heute auf der Seite, wo praktisch so eine Übersicht, wie viel die Teams in Saison 2 verdient haben. Und das ist schon beachtlich. Also E-Dams hat jetzt in der vergangenen Saison gut 2 Millionen Euro demnach eingenommen an Prämiengeldern. Das setzt sich zusammen aus einer Punkteprämie, also für ihre 270 Punkte, die sie letztes Jahr geholt haben, haben sie insgesamt schon 999.000 Euro verdient. Und hinzu kommt dann noch, dass die Top 3 der Meisterschaft Preisgelder gewinnen. Und zwar der Meister 1 Million Euro. Das heißt, E-Dams stockt auf knapp 2 Millionen Euro Gewinn im letzten Jahr. Rein durch die sportliche Leistung. Und so klafft das natürlich ganz schön auseinander. Also wenn man dann Next EV, die den letzten Platz letztes Jahr belegt haben, mit gerade mal 19 Punkten, kamen sie da auf 70.300 Euro, kriegen keine Prämie für die Platzierung noch. Also 70.000 zu 2 Millionen ist schon
ordentlich. Ja, schon ein ganz schöner Unterschied. Das ist aber damit auch ein großer Ansporn verbunden. Also in die Top 3 zu kommen, macht dann eben schon den Unterschied aus. Ne?
Ja. Das heißt, aktuell hat also als einziges Team Jaguar bisher noch 0 Euro verdient.
Stimmt.
Ja.
Ja, ich hab mal überschlagen, wie es momentan aussieht und auch da E-Dams liegt ja weiterhin auch wieder vorne, haben beide Rennen gewonnen bisher in Hongkong und Marrakesch und haben durch diese Punkte, die sie bis jetzt geholt haben, schon fast mehr als eine Viertelmillion sogar eingenommen, 273.800 Euro allein durch die Punkte. Also ja, Leistung wird belohnt in der Formel E.
Ja, offensichtlich, aber das ist ja auch in Ordnung. Wenn da kein ordentlicher Ansporn ist, nach vorne zu kommen, obwohl eigentlich ist ja der sportliche Ehrgeiz, glaube ich, sowieso das, was immer alles überwiegt letzten Endes, dass man finanziell für die nächste Zeit dann eine deutliche Unterstützung erfährt, ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, aber ich glaube letzten Endes sind ja die Jungs dort alle Sportler und die Mädchen, die da arbeiten natürlich auch und entsprechend ehrgeizig irgendwie weit, weit vorne zu landen mit ihrem Team. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das immer noch der Hauptantrieb ist, oder?
Ja, wie seht ihr das, wenn jetzt, sagen wir mal, Renault ist jetzt beide Jahre Teammeister geworden und hat dadurch deutlichst mehr Geld eingenommen als jetzt ein Team wie beispielsweise Next EV, wobei die im ersten Jahr mit Piquet natürlich auch Meister waren, aber nehmen wir mal zum Beispiel Aguri, da ist natürlich ein großes Gefälle und wenn man in der ersten Saison gleich schon viel verdient, kann das investieren, dann ist das ja so eine Spirale, die immer weiter aufwärts geht. Das Geld wird immer mehr und die Lücken werden immer größer zwischen den Teams, oder?
Ja, ich fürchte, das ist in vielen anderen Sportarten auch so. Das ist dann sozusagen E-Dams der FC Bayern der Formel E, so, wenn man es mal so anschaut. Ja. Also ich meine, der Erfolg wird belohnt und durch das, was du da einnimmst, durch diese Belohnung, kannst du dich weiter verbessern und machst halt in dem Vergleich zur Konkurrenz immer größere Schritte. Das sind, glaube ich, ja, das ist eine Problematik, die andere Rennserien und auch andere Sportarten sicherlich auch irgendwie versuchen in den Griff zu bekommen. Sicher nicht so einfach.
Erich, wie siehst du das?
Ja, das spiegelt das Problem schon wieder. Gerade die großen Hersteller wie eben wie Edams, wenn die natürlich schon so viel Kohle abzwacken und dann diese Startup-Teams dann halt nur einen Bruchteil davon abbekommen, ist irgendwo auch dann logisch, dass die auch von der Weiterentwicklung immer einen Schritt voraus sein werden. Interessant wird ja diese ganze Geschichte dann erst ab Saison 5, wenn dann die Big Player kommen mit BMW und mit möglicherweise Mercedes. Dann, glaube ich, wird diese Kostenspirale sich noch weiter drehen.
Ja, das stimmt. Du hast ja das, was du dir durch deine Leistung verdienst, ist ja nicht das einzige Geld, was du hast. Wenn du jetzt einen großen Konzern im Rücken hast, dann ist da ja natürlich auch nochmal so ein Geldhahn, den man anzapfen kann. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Das spielt mittlerweile eine große Rolle. Die Grassi hat es ja letztes Jahr schon gesagt in Berlin. Es geht einfach auf Dauer nur, wenn man wirklich einen großen Hersteller im Rücken hat, hat dann öffentlich das gefordert und prompt 4-5 Monate später hat sich Audi dann offiziell zur Formel E bekannt.
Ja. Er hat es vorher, also, er hat offenbar scheinbar vorher gewusst. Hm? Oder hat er hellseherische Fähigkeiten?
Ja, solche Gespräche laufen natürlich schon lange im Voraus immer, wie es dann strategisch weitergeht langfristig. Ja, von daher. Aber ich finde, es ist immer noch deutlich fairer als in der Formel 1, wenn du da Reinsteller hast, wie beispielsweise Ferrari oder auch McLaren, Red Bull, die einfach schon mal per se viel mehr Geld vom Veranstalter ausgeschüttet bekommen, einfach nur für ihren Namen, weil sie ja die Zuschauer anziehen würden und traditionell eben ja, viele Fans mitbringen. Also das ist für mich der falsche Weg, sowas. Da ist die Formel E schon auf einem besseren Weg.
Ja, sind wir mal ehrlich, über die Zuschauer aktuell wird die Formel E sicherlich nicht reich.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja auch so eine Sache, die wahrscheinlich wachsen muss, oder? Ich weiß nicht, ob die Formel 1 in den 60er, 70er Jahren auch so teuer war oder ob das einfach über die Jahrzehnte so gewachsen ist mit dem ganzen Rennzirkus. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht immer so unerschwinglich war, wie es heute ist.
Naja, die Formel 1 bezieht ja auch unwahrscheinlich viel Geld auch aus den Fernsehrechten, das darf man nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie das jetzt in der Formel E ist, müssen wir mal bei Eurosport nachfragen.
Na, das ist sicher eine andere Schublade als RTL und Sky.
So ist es. Also die Fernsehrechte machen schon verdammt viel Holz aus. Und ich bin mir nicht sicher, wenn dann die Saison 5 kommt, die ja auch wieder ein neuer Einschnitt der Formel E sein wird, wie sich das weiterentwickelt. Ich befürchte fast, dass dann wieder ein Wettrüsten losgeht, das sicherlich für alle Beteiligten nicht unbedingt positiv ist.
Ja, aber ich glaube, dass die Formel E da schon und auch Alejandro Agag da so ein bisschen den Deckel drauf hat und seinen Vorsätzen, dass es eben kein Wettrüsten werden soll, auch folgen wird. Ich meine, momentan ist das Budget für die Teams ja schon begrenzt auf, ich glaube, 3,5 Millionen Euro pro Saison. Das, was wirklich fürs operative Geschäft ausgegeben werden darf. Nur ist es aber so, dass natürlich die Hersteller im Hintergrund, die Antriebsstränge bauen, ja nicht direkt mit den Teams zusammenhängen. Also natürlich ist Edams das Werksteam von Renault, aber der Hersteller an sich ist halt Renault. Und wie viel Geld der da reinsteckt, ich weiß nicht, ob es bisher überhaupt geregelt ist.
Na, das ist eine gute Frage.
Glaube eher nicht.
Gute Frage. Aber die Voraussetzungen sind ja jetzt nicht so schlecht, wenn man mal sieht, dass man jetzt, Agag baut jetzt eine Rennserie auf mit den Erfahrungen, die unzählige Rennserien über viele, viele Jahrzehnte bisher gemacht haben. Und kann sicherlich aus einigen Fehlern, die einfach ganz klar hervorgetreten sind über die Jahre, kann er sicherlich daraus lernen und versuchen, Besseres daraus zu machen. Ob das jetzt letzten Endes tatsächlich klappt, das steht natürlich auf einem anderen Blatt, aber ich glaube, der Ansatz ist da.
Ja, und bisher klappt das ganz klar. Ja. Also es gibt ja viele Serien, die es versucht haben, beispielsweise auch die A1 GP vor einigen Jahren. Es gibt viele, die wirklich gute Ansätze hatten, aber alle sind irgendwo gescheitert an einem speziellen Punkt. Und ja, durch diese Erfahrung, die es mittlerweile gibt und Agag, der einfach versteht, wo die Needs sind der Zielgruppe und ja, dass einfach irgendwie jetzt ein Umbruch im Motorsport stattfinden muss, weil im Straßenverkehr eben auch dieser Umbruch zur Elektromobilität hin passiert. Deswegen funktioniert es bisher einfach Und ich glaube, das wird auch weiterhin gut so funktionieren.
Ich denke auch, es wird erstmal eher wachsen und zwar ganz deutlich.
Ein großer Vorteil der Formel E ist natürlich, dass jetzt die großen Hersteller dann kommen, denn die pushen natürlich die Serie und das Thema ungemein.
Wo wir bei Herstellern sind, lass uns doch übergehen zum nächsten Thema auf dem Zettel, zu meiner geliebten, noch nicht existenten Rennserie Electric GT. Da gibt es ja die eine oder andere Neuigkeit oder eigentlich nur die eine Neuigkeit, dass es andere Autos geben wird. Nicht erschrecken, es bleibt ein Tesla, es bleibt ein Model S, aber es wird eben nicht dasselbe Modell sein, was sie anfangs mal geplant hatten. Da ist man jetzt weg von der Idee, den P85 bzw. 85 Plus herzunehmen und ist dann jetzt irgendwie umgeschwenkt auf den P100D, also das aktuelle Topmodell mit dem 100 Kilowattstunden Akku. Und ja, da scheiden sich jetzt die Geister irgendwie, oder? Die Rennsportfreunde trauern dem Heckantrieb nach und ja, keine Ahnung, wie seht ihr das? Seid ihr da ja emotionslos oder müsst ihr weinen, dass die Autos jetzt mit Allrad an den Start gehen?
Also ich finde es in erster Linie erstmal cool, dass es deutlich mehr Power gibt. Ja. Und gerade was die Beschleunigung angeht, ich glaube, diese 100er-Variante vom Tesla beschleunigt in 2,4, berichtige mich, 2,5 von 0 auf 100.
Nee, der P100D kommt ja schon mit dem Ludicrous Update und der bringt es auf 2,7 Sekunden aus dem Stand auf 100, was schon massiv ist, wenn ich mal, wenn man den Vergleich ziehen möchte zur Formel E. Die sind wie schnell? Ich habe es nicht im Kopf.
2,95 kann man sagen. Also gut, 2,5 Zehntel nochmal langsamer beim Beschleunigen. Ja. Also der Tesla, der wird, glaube ich, ganz gut abgehen. Vor allem wird er ja noch modifiziert jetzt mit, es wird einiges rausgepackt, dann Überrollbügel rein, Sportsitze und so weiter, Feuerlöscher, halt die klassische Modifizierung zum Rennwagen. Und da wird sicherlich nochmal ein bisschen Gewicht rausgehen und das Auto noch schneller dadurch.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass es irgendeinen kurzen Draht Richtung Tesla gibt, die das bestimmt spannend finden und vielleicht, ich weiß es nicht, ich kolportiere das jetzt einfach mal, da vielleicht irgendwie auch mitgeredet haben bezüglich dieses Updates auf den 100 Kilowattstunden Akku, einfach zwecks der Leistung, der Beschleunigungsfähigkeit, dass man vielleicht auch an der Software nochmal was dreht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die dann am Ende mit 2,5 oder was Sekunden um die Ecke kommen. Da würde ich mich nicht wundern, ehrlich gesagt.
Könnte sein. Ich bin auch mal gespannt, ob die vielleicht den Allradantrieb dann abmontieren sozusagen für Electric GT. Sendet natürlich irgendwie nach außen hin die falsche Botschaft, wenn man dieses Auto verkaufen will und sieht, gerade im Ludicrous Mode, dass dieses Ding einfach dann brutal durchdreht und Wheelspin hat. Aber fürs Racing her wäre es sicherlich cooler.
Ja, da bin ich ja zwiegespalten.
Auch schon thematisiert.
Ich bin da ja zwiegespalten. Also es gibt da durchaus erfolgreiche Rennwagen, die auch Allradantrieb haben. Es ist ja nicht so, als könnte man damit nicht schnell fahren.
Ja, aber du rutschst halt mehr ohne Allradantrieb.
Ja, genau, aber also du willst ja auch schnell fahren und nicht rutschen. Deswegen bin ich ja eigentlich pro Allradantrieb, wenn ich mal ehrlich sein soll.
Ja, aber schau mal in der Formel E, wie die Wagen rutschen und driften um die Kurven. Hm. Das sind einfach so geile Bilder.
Ja, ja, ja,
das ist natürlich schon. Richtig Racing am Limit. Ja. Und wenn du dann auch wie in der Formel 1 so einen extremen Anpressdruck hast und gute Haftung mit den Slicks, dann ist es zwar schnell, ja, aber von der Show her bin ich dann der Meinung, dass es besser ist, wenn es ein bisschen mehr rutscht.
Naja, gut, das stimmt natürlich. Also was die Optik angeht und die Super-Tight-Lupen, da macht das natürlich richtig was her. Darfst dabei nicht vergessen, dass ein Model S, selbst wenn man das irgendwie strippt und einen Rennwagen daraus macht, wahrscheinlich immer noch 1,6, 1,7 Tonnen wiegt. Jedenfalls ist wahrscheinlich dann auch nochmal eine andere Schublade, das Ding mit der Leistung, mit Heckantrieb und dem Gewicht, um den Kurs zu bewegen. Das ist ja bestimmt schon ganz spannend.
Ja. Zum Vergleich, ja. Formel E-Auto 880 Kilo, also es ist fast doppelt so schwer der Tesla.
Ja.
Zum Vergleich, ein DTM-Auto beschleunigt in etwa so um die 3 Sekunden. Also sieht man schon mal, dass der Tesla ganz schön was auf dem Kasten haben wird. Was mal schön wäre, ich bin mal gespannt, ob diese Batterien, die ja noch überhaupt keine Erfahrungswerte haben, ob die dann auch so ein Rennen durchhalten mit diesem Speed.
Ja, das würde mich auch interessieren. Also der hat ja nach NEFZ gute 600 Kilometer Reichweite mit dem 100 Kilowattstunden Akku. Also da so im Alltag geht da natürlich schon einiges. Selbst wenn man sagt, gut, das ist jetzt Normreichweite, das ist alles Quatsch. Aber wenn du einigermaßen sparsam fährst, kannst du schon 500 Kilometer fahren. Wie viel man jetzt bei so einem binären Fahren, im Rennen hast du halt volle Beschleunigung oder volles Bremsen, ansonsten verlierst du ja nur Zeit. Alles andere ist ja eigentlich Quatsch. Wie weit man dann damit kommt, das finde ich schon auch spannend. Mal sehen, wie viele Runden die dann bestreiten können in ihren Rennen.
Da hätte ich mal eine Frage, vielleicht kannst du mir die beantworten als Experte. Wenn der jetzt mit 100 Kilowattstunden ankommt im Akku und die Formel E fährt momentan mit 28 und ist dann in Saison 5 endlich auch mal bei, ich glaube 54 sind es, das ist ja gerade mal die Hälfte. Wieso ist die Entwicklung in der Formel E dann so viel langsamer?
Naja, ich weiß nicht, ob da die Entwicklung so viel langsamer ist. Die haben einfach deutlich weniger Platz für einen Akku. Das Model S ist ein 5 Meter langes Auto und 2 Meter breit und der komplette Unterboden zwischen den Achsen ist Akku. Und allein dadurch...
Der ist einfach dementsprechend größer.
Der ist einfach riesengroß, genau.
Weißt du, was der wiegt?
Nein. Der Marcel wüsste das. Ich kann das jetzt leider ad hoc nicht beantworten. Das sind sicherlich 300 Kilo.
Haben dann diese Tesla auch wirklich...
In der Formel E auch.
Dann ist es mehr. Ich weiß es nicht, was okay, er wiegt.
Das streichen wir jetzt.
Ja, das streichen wir. Keine Ahnung, was er wiegt.
Phil, dieser Tesla wird aber auch nur eine Batterie dann beinhalten.
Was meinst du?
Naja, mit diesen 100 Kilowatt und im Vergleich beim Formel-E-Fahrzeug mit, sagen wir da, 28 Kilowatt, das, wenn man so mal hochrechnet, das ist ja mehr als das Dreifache. Klar ist diese Batterie dann verdammt schwer und darum wundert es mich eben, dass das so mit einer Batterie dann so funktioniert. Ich bin mal gespannt.
Jetzt weiß ich, was du meinst. Das darf man sich nicht so vorstellen, dass das eine Batterie ist. Das musst du dir vorstellen, wie der komplette Boden von dem Auto ist voller Batterien, wie du sie kennst. Also es gibt entweder so zylindrische Akkuzellen oder sogenannte Pouchzellen. Die sind wie so kleine Tütchen, die übereinander geschichtet werden und dann in diesem Volumen, das zur Verfügung steht, quasi zu einem Akkupack gemacht werden. Das ist nicht ein Akku, sondern es sind viele tausend kleine Akkus.
Da bin ich mal gespannt, wenn dann die ersten Rennen losgehen, wie die das Problem mit den Batterietemperaturen in den Griff bekommen. Denn man hat ja bei der Formel E gesehen, gerade in sehr heißen Gebieten, dass es mit das Hauptproblem war, diese Kühlung der Batterien in den Griff zu bekommen. Und ich sage ja, die Electricity hat ja noch überhaupt keine Erfahrung diesbezüglich. Da bin ich mal gespannt, wie sie dieses Problem in den Griff bekommen.
Ja, kann mir vorstellen, dass da einiges an Hirnschmalz reinfließen muss. Also kann man sicherlich ein bisschen was mit Fahrtwind machen. Weiß nicht, inwiefern die das modifizieren dort, aber so ganz ohne kann ich mir gut vorstellen, dass es ganz schön heiß hergeht, akkumäßig.
Ich hätte noch ein anderes Thema anzusprechen bei der Electric GT und zwar exklusiv im ePod enthüllen wir, dass wir nächste Woche unsere neue Website veröffentlichen. Also der Olli, unser Social Media Mann, ist ja seit längerem schon, seit Monaten dran an dem Projekt und entwickelt eine eigene Website praktisch, eine eigene Nachrichtenseite, analog zur eFormel.de. Das Ding wird electricgt.news heißen. Und jetzt Mitte der Woche spätestens online gehen.
Ja, endlich.
Endlich ist es soweit.
Ich warte und
warte. Da steckt eine ganze Menge Konzeptionsarbeit dahinter. Vielen Dank an dieser Stelle an Olli für die ganze Arbeit, die er da reingesteckt hat. Und das Ding sieht schick aus. Ich habe schon mal so ein paar Teaser gesehen. Das wird, glaube ich, ziemlich cool. Wir werden es dann dementsprechend promoten in der Woche.
Ja, das ist super. Ich freue mich. Denn auf der Electric GT Website, da kriegt man ja immer nur... also wenn man da auf der Suche nach News ist, da ist man schnell fertig, weil nicht viele drauf sind. Da freue ich mich schon drauf, dass es da eine dedizierte Seite gibt, die ich dann einfach morgens beim Kaffee trinken anklicken kann und meinen Wissensdurst stillen kann.
Diese ganzen Elektrorennserien, die nehmen langsam überhand, habe ich so das Gefühl.
Findest du das schlecht?
Ja. Nö, aber ich stelle es nur fest, Formel E, Electric GT, dann... Rallycross soll ja auch elektrisch werden. Da haben wir ja auch jetzt kürzlich was gehört von DTM Audi-Pilot Matthias Ekström, der ja der aktuelle Rallye-Weltmeister ist. Der kann sich, glaube ich, das auch gut vorstellen, dass die Elektrifizierung im Motorsport weiter voranschreitet. Also im Elektromotorsport tut sich einiges, habe ich das Gefühl.
Ja, ich finde das super. Das ist schon ziemlich cool. Auch, dass eben so jetzt in den verschiedenen Bereichen das alles passiert. Formelsport, GT-Autos mit dem Model S und jetzt auch die Idee von elektrischen Rallye-Autos, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und da ist halt auch so ein bisschen der Ansatz ein anderer, wenn man sich jetzt vorstellt, wie Rallye gefahren wird. Das sind ja dann eher kürzere Strecken, wo man dem Auto mehr Leistung geben könnte, weil es nicht so lange laufen muss. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man da sehr potente Autos schaffen kann und ganz schön spektakulär sich da durch Wald, Wiesen, Felder und Schotterpisten begeben kann. Bei dem Punkt fällt mir gerade noch ein, es gibt ein Video von der TV-Sendung Grip. Ich weiß nicht, ob man die so kennt, landläufig. Da haben sie nämlich sich einen BMW i3 zur Brust genommen, haben das ESP deaktiviert und haben Rauno Altonen auf die Runde geschickt, um mal zu sehen, wie man mit dem Teil driften kann. Da packe ich nachher mal den Link zu diesem YouTube-Video in die Shownotes rein. Das kann man sich mal angucken. Das ist schon spektakulär und das lässt mich hoffen auf viele schöne Rennen mit E-Autos, auch im Rallye-Bereich.
Ich glaube auch, dass es brutal wird. Also wenn dann die Rallycross-Meisterschaft, es ist ja, also die Hauptserie bleibt Verbrennermotor, wie es momentan ist, aber es gibt eine Unterserie sozusagen, wo man das mal ausprobiert mit Elektro. Und ich glaube, das wird echt brutal. Auf diesen teilweise dann schottrigen Strecken auch mit dem dermaßen hohen Drehmoment. Also da freue ich mich auch ziemlich drauf. Es wird bestimmt sehr actionreich, die Rennen.
Du brauchst einen sensiblen Fuß am Strompedal.
Ich finde es so witzig. Ich finde es so witzig, denn ich habe letztes Jahr zufällig Matthias Ekström in München getroffen auf so einer Red Bull Veranstaltung. Da waren die Ice Crasher in München und da war er als Ehrengast da. Und dann habe ich ihn mal so gefragt, was er von der Formel E hält, also überhaupt Elektrorennsport. Und er hat da nur gemeint, naja, für ihn wäre sei das nichts. Aber du siehst ein Jahr später, was sich doch mittlerweile sehr viel geändert und verändert hat in diesem Bereich. Auch bei den traditionellen Motorsportlern.
Vielleicht hat er mittlerweile mal im Model S gesessen oder sowas und hat sich einfach vorgestellt, wie das wäre, wenn jetzt irgendwie er mit einem Rallye-Audi unterwegs ist und der hat einen E-Motor mit dem Drehmoment und der Leistungsentfaltung. Das ist, also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch Spaß macht.
Ja, wobei man den Extrem ja, glaube ich, auch in jedes Auto stecken kann. Der kommt da mit jedem Arbeitsgerät zurecht. Und ja, wenn man so die Bilder sieht, die er da auch jetzt im Rallye-Sport da gefahren ist, schaut so ziemlich spektakulär aus.
Ich glaube, dann blicken wir einer rosigen Zukunft entgegen, Freunde. Das wird schön.
Das wird cool.
Kann man sich gar nicht mehr dann entscheiden, für was der Serie besser ist.
Naja, muss man sich erstmal alles angucken und dann kann man sich erst entscheiden.
Aber das heißt auch, die nächsten Jahren die Entwicklung, was Elektromotoren betrifft, was die ganzen Inverter betrifft, das alles mit dieser Elektromobilität zu tun hat. Da wird jetzt ein gewaltiger Schub und eine gewaltige, ja, es wird gewaltig gepusht.
Ja, sieht zumindest so aus. Und zwar so in allen Bereichen, bis in den Alltag hinein. Das ist schon alles sehr fein, alles sehr vielversprechend. Das sind doch lauter schöne Nachrichten so zum Ende des Jahres hin. Das gefällt mir gut.
Ja, und zum Ende der Episode haben wir nochmal eine Nachricht in eigener Sache. Ja. Die meisten von euch haben es vielleicht mitgekriegt, dass wir diese Woche unseren neuen WhatsApp-News-Service gelauncht haben. Das heißt, ihr könnt eure oder unsere Artikel jetzt alle auch per WhatsApp aufs Handy kriegen. Tobi hat das Ganze übernommen, hat diesen Service aufgesetzt und tippt dann die ganzen Inhalte zusammen, die Nachrichten, die ihr dann aufs Handy kriegt, mit Links, vielen Smileys dabei und ziemlich cool. Und wir haben jetzt in den ersten paar Tagen, sind schon über 50 User, haben sich angemeldet, also macht gern mit, meldet euch an. Ihr könnt auch jederzeit wieder austreten, wenn es euch zu viel wird, aber bisher ist es eher überschaubar. Da hat der Tobi eher so Sammel-Threads gemacht, in denen dann mehrere Artikel verlinkt sind. Also ist bisher sehr erfolgreich angelaufen, wir sind zufrieden und hoffen, euch gefällt es auch. Wenn ihr irgendwie Feedback habt, das gilt nicht nur für WhatsApp, das gilt genauso für unseren E-Pod oder auch alle anderen Formate, schreibt uns einfach eine Mail, zum Beispiel zum E-Pod auf über e-pod@eformel.de oder auch direkt in WhatsApp. Da könnt ihr übrigens auch uns Audio-Files schicken, die wir dann hier im E-Pod mal einbauen. Nutzt diese Chance, euer direkter Draht zur Redaktion sozusagen.
Kann ich nur empfehlen. Da habe ich jetzt auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Erich, hast du noch was zu erzählen?
Ziemlich coole Sache, aber weil du, Timo, weil du gerade angesprochen hast, Tobi ist ja unser Berliner Kollege. Apropos Berlin, nächstes Jahr ist ja der deutsche E-Prix wieder in Berlin. Ich hoffe, dass da auch mal vielleicht das Christkind in der Richtung mal, ja, ich spreche da die deutschen Formel-E-Fans an, so langsam was sicher kribbelt es doch mal da unter dem Weihnachtsbaum, könnte ich mir gut vorstellen, so Karten für den deutschen E-Prix zu legen. Was habt ihr da für Vorstellungen? Könnt euch das gefallen?
Ja, wir haben so ein paar Infos, mit denen ich aber jetzt noch nicht rausgehen kann, aber ihr könnt euch auf einen Artikel diese Woche freuen der möglicherweise auch Weihnachtsgeschenke nach sich ziehen kann.
Ui.
Sagen wir es mal so.
Da wollen wir uns jetzt gar nicht noch weiter reinreden in dieses Thema. Und ich würde sagen, wir machen das Ding zu, bevor wir uns hier verrennen und etwas sagen, was wir nicht sagen dürfen. Und
besser ist es.
Dann sage ich euch beiden, Timo, Erich, herzlichen Dank fürs Dabeisein.
Danke, Phil. Gerne.
Und einen schönen dritten Adventssonntag. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Servus. Pfiat euch.